Ja, wo ist sie geblieben, liebe Gemeinde, die Zeit? Stunden, Tage, Jahre gehen hin. Und ich frage, wo sie geblieben ist, die Zeit. Unsere Zeit wird immer knapper, so scheint es jedenfalls. Wir haben immer weniger Zeit und zugleich werden es immer mehr Aufgaben, die wir in dieser knappen Zeit zu erledigen haben. Mir kommt es manchmal so vor, als könnte ich mit Leichtigkeit zwei Leben füllen. Mein Beruf fordert eigentlich mein ganzes Leben. Meine Familie und mein Privatleben fordern eigentlich auch ein ganzes Leben. Wenn meine Familie mal eine Woche nicht da ist, dann habe ich trotzdem den ganzen Tag lang mehr als genug zu tun. Und wenn ich Urlaub habe und nichts Dienstliches tue, dann ist trotzdem jede Minute mehr als gut gefüllt mit Hausarbeiten, mit Kindern, mit der Familie. Wahrscheinlich kennen Sie das. Die verschiedenen Lebensbereiche sind so vielfältig, sie lassen sich so schwer unter einen Hut bringen. Und genau an dieser Stelle setzt das Konzept der Quality Time an, Qualitätszeit. In den 1970er Jahren wurde es in Amerika entwickelt, dieses Konzept. Es sagt, es kommt nicht darauf an, wie viel Zeit man für einen bestimmten Lebensbereich hat, sondern dass diese Zeit dann intensiv erlebt wird. Das bedeutet Quality Time. Ich brauche mir gar nicht jeden Tag viele Stunden Zeit zu nehmen, zum Beispiel für meine Kinder. Aber wenn ich dann mal Zeit für meine Kinder habe, dann muss ich diese Zeit auch wirklich füllen, intensiv erleben, ohne Ablenkung, ohne anderes nebenher zu tun oder zu denken. Es kommt auf die Qualität der Zeit an, nicht auf die Quantität. Also nicht auf die Menge und auf die Länge, sondern was man in der Zeit macht, die man hat und wie man das tut. Richtig an diesem Konzept ist auf jeden Fall, dass es besser ist, wenn ich mich meiner Familie eine Stunde konzentriert widme, als wenn wir den ganzen Tag irgendwie zusammen sind und doch nie so richtig etwas zusammen tun, sondern nur nebeneinander sitzen. Wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, es kommt nicht auf die Menge und Länge der Zeit an, sondern auf die Qualität der Zeit, dann wird schnell klar, nicht nur die Zeit mit der Familie ist knapp. Da gibt es ja auch noch andere Lebensbereiche, die schnell zu kurz kommen. Und das Problem mit der Zeit beschränkt sich längst nicht auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. So nennt es die Politik oft so schön. Da ist was Richtiges dran, aber das Problem geht viel weiter. Unterschiedliche Anforderungen strömen ja täglich auf uns ein. Die verschiedensten Interessen hätten es verdient, dass wir ihnen ausreichend Zeit widmen. Okay, da ist der Beruf, da ist die Familie. Das sind zwei wichtige Faktoren, aber es gibt noch mehr. Da gibt es noch meine Vereine, meine Hobbys. Sich in der Kirchengemeinde zu engagieren, das ist eine gute und wichtige Sache. Und dann hätte ich gerne auch noch Zeit mit Gott und für mich selbst. Es ist traurig, das so auszusprechen, aber ist es nicht so, dass vor allem Christen unter besonderem Zeitmangel leiden? Das wäre vielleicht schon mal die erste Frage für die Hausgruppen. Christen hätten eben gerne Zeit für Gott, Zeit zum Gebet, mehr Zeit zum Bibellesen und finden einfach keine Ruhe dafür in ihrem stressigen Alltag. Gibt es für diese Frage eine Lösung? Lassen Sie uns das Konzept der Quality Time noch radikaler weiterdenken. Wir brauchen nicht nur qualitativ hochwertige Zeit für unsere Familie, sondern unser tiefster Wunsch ist es doch, dass unser ganzes Leben, alle Lebensbereiche, jede einzelne Stunde erfüllt ist. Unsere Lebenszeit, jeder Moment unserer Lebenszeit ist doch viel zu kostbar, um sie zu verschwenden. Also warum sagen wir nicht, unser ganzes Leben soll Quality Time sein? Es kommt nicht auf die Länge unseres Lebens an, sondern darauf, wie wir es füllen. Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in diesen Jahren. So sagt es der amerikanische Politiker Adlai Stevenson. Das hört sich gut an, oder? Nur ein Problem, das macht ganz schön Druck. Wenn mein ganzes Leben aus Quality Time bestehen muss, dann muss ich ja nicht nur viel machen, sondern das Viele, was ich mache, muss ich jetzt auch noch immer besser machen, immer qualitätsvoller, immer perfekter, ständig auf Draht sein, keine Minute verschwenden. Puh, tut mir leid, das würde ich mir zwar wünschen, dass ich das so hinkriegen würde, aber ich schaff's einfach nicht. So ein perfektes Leben mit einem perfekten Zeitmanagement, wo ich immer genau plane, jetzt mache ich das voll und hier Quality Time. Ja, also wenn ich das hinkriegen würde, alles so perfekt durchzuorganisieren, erstens schaffe ich es nicht und zweitens, wäre das dann überhaupt noch Quality Time, wenn ich mir diesen Druck mache? Viele von uns sind dermaßen an der Grenze dessen, was sie schaffen können, dass die Lösung auf keinen Fall in der Richtung zu suchen ist, dass wir noch mehr machen müssen. Da gibt es zum Beispiel den gut gemeinten Ratschlag, Jesus hat sich doch auch immer wieder Zeit genommen, sich zurückzuziehen. Also mach du doch das auch einfach. Ja, wenn es so einfach wäre, wo kommt denn die Zeit her, in der wir uns einfach mal zurückziehen können? In der Praxis wird dieses Zurückziehen schnell zu einer Aufgabe, die on top, also auch noch obendrauf, auf meinen vollen Terminkalender dazukommt. Und das kann es nicht sein. Das ist doch dann kein Zurückziehen, kein Erholen mehr. Und daher sage ich ganz deutlich, Tipps fürs Zeitmanagement gibt es schon genug. Säkulare und christliche Bücher, wie ich mein Leben auf die Reihe kriege. Aber je mehr ich davon lese, umso mehr überfordern sie mich. Sagen wir also an dieser Stelle ganz deutlich, stopp! Stopp nicht weiter in diese Richtung. Wir müssen anderswo suchen. Immerhin feiern wir heute Reformationsfest. Rot, rot, ein besonderer Tag. Rot, eine sehr seltene Farbe, bedeutet ein ganz besonderes Fest, Reformationsfest. Wir feiern die Kirche, wir feiern das, was Martin Luther herausgefunden hat, worauf sich die Kirche zu gründen hat. Wir feiern heute Reformationsfest, wir denken an die Entdeckung, die Martin Luther gemacht hat. Welche Entdeckung war das? Nicht ich selbst muss mir den Himmel verdienen, sondern er wird mir geschenkt. Dieses Geschenk ist es wert, dass wir es feiern. Mit einem roten Fest. Am Reformationsfest steht die Rechtfertigung, das ist der theologische Begriff dafür, im Mittelpunkt. Gott macht mich gerecht. Ich muss es mir nicht selbst verdienen, er schenkt es mir. Gott macht mich recht, sorgt dafür, dass ich richtig bin, dass ich es schon richtig mache. Ich muss es nicht selbst tun, durch noch mehr Tipps, durch immer mehr Ratschläge. Ich merke ja immer wieder, ich kann es gar nicht allen recht machen. Ich kann mich nicht selbst rechtfertigen, vor allen rechtfertigen, ihnen zeigen, wie gut ich bin, dass ich immer alles im Griff habe, dass mein ganzes Leben aus Quality Time besteht. Ich schaffe es nicht. Ich bin darauf angewiesen, dass jemand anders zu mir sagt, du bist mir recht, so wie du bist. Und mindestens Gott sagt das. Vielleicht haben wir diese Botschaft schon zu oft gehört, dass wir sie kaum noch glauben können, also kaum noch verstehen können, was sie eigentlich für uns bedeutet, dass wir sie kaum noch ernst nehmen. Vielleicht dürfen wir es nicht so allgemein mit theologischen Formeln sagen, nicht so theoretisch, Gott macht mich gerecht, da sage ich ja, toll ist ja auch sein Beruf. Sondern wir müssen es konkret sagen, zum Beispiel bei der Zeitgestaltung. Fragen wir doch heute mal nicht, was ja sonst in diesem Zusammenhang immer unsere Frage ist, wie kann ich mehr Zeit gewinnen? Das ist das Thema der ganzen Ratgeberbücher. Wie kann ich mehr Zeit gewinnen? Wie kann ich mein Zeitmanagement noch perfektionieren, damit ich endlich mal alles auf die Reihe kriege und damit ich endlich ein perfektes Quality-Time-Leben führe? Sondern fragen wir heute mal anders. Und ich glaube, dass das eine sehr evangelische Frage ist. Also eine Frage, die aus dem Evangelium herauskommt. Wir fragen, wie kann ich die Zeit für mich gewinnen? So wie ich einen Menschen als Freund gewinnen kann. Wie kann ich da die Zeit als Freund für mich gewinnen? Die Zeit für mich gewinnen. Also ich frage nicht, wie habe ich mehr Zeit durch eine bessere Technik? oder durch eine andere Einstellung, die mir aber letztlich noch mehr Druck macht als nimmt, sondern wie gehört die Zeit, die ganze Zeit, wie gehört sie mir, wie wird es meine Zeit? Das meine ich mit dem Ausdruck, die Zeit für mich gewinnen. Nochmal zum Reformationsfest. Martin Luther hat gefragt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und wir fragen heute, wie bekomme ich eine gnädige Zeit? Also, wie wird meine Zeit sinnvoll, erfüllt, gut? Wie schaffe ich es, Quality Time zu leben? Diese Frage gilt dann übrigens auch für alle, die ein anderes Problem haben als von der Richtung, die ich bisher beschrieben habe. Also die nicht das Problem haben, dass sie zu viel zu tun haben. Es gibt auch das umgekehrte Problem, manche haben zu wenig zu tun. Menschen, die sich nicht gebraucht fühlen, nicht gefordert fühlen, die sich überflüssig fühlen. Und es fällt ihnen schwer, Struktur in ihren Tag hineinzubekommen. Aber diese Menschen fragen sich ja erst recht, wie wird mein Leben zur Quality Time? Wie bekomme ich Qualität und Sinn in mein Leben hinein? Wie bekomme ich mehr Leben in meine Jahre? Mein Leben fließt so dahin, Jahr für Jahr. Wie kann ich es erfüllter und sinnvoller machen? Wie wird meine Zeit erfüllt? Also egal, ob wir zu viel oder zu wenig zu tun haben, unsere Frage ist, wie bekomme ich mein Leben zur Quality Time gemacht? Unsere Situation ist dabei viel ähnlicher als mit Luthers Situation, als wir oft merken. Denn Martin Luther, das war seine Ausgangsposition. Martin Luther hatte Angst. Angst, das Wichtigste zu verpassen. Und das Wichtigste war für ihn der Himmel. Martin Luther wollte unbedingt in den Himmel kommen. Und er hatte solche Angst, nicht in den Himmel zu kommen. Sein ganzes Leben war von dieser Angst bestimmt. Er musste Gutes tun, beichten, gute Werke tun, damit er sich den Himmel erarbeitet. Er wollte auf keinen Fall das Wichtigste verpassen. Er wollte sich den Himmel erarbeiten, indem er möglichst viel Gutes getan hat. Und wir haben auch Angst. Vielleicht weniger davor, den Himmel zu verpassen. Das haben wir zu oft gehört, dass uns das geschenkt wird. Wir haben aber trotzdem Angst, das Wichtigste zu verpassen. Das, was für uns heute das Wichtigste ist. Wir haben Angst, ein erfülltes Leben zu verpassen. Wir haben Angst davor, unsere Zeit zu verschwenden, irgendwie dahin zu leben und am Schluss des Lebens sagen zu müssen, umsonst, verschwendet, falsch ausgefüllt, die falschen Prioritäten. Bücher kommen immer wieder auf die Bestsellerlisten, in denen es darum geht, dass Menschen kurz vor dem Tod gefragt werden, was hättest du anders gemacht? Denn das ist unsere große Angst, dass wir am Schluss sagen, wir hätten alles anders gemacht. Hätten wir doch nur rechtzeitig dran gedacht, dann hätten wir unsere Zeit anders gefüllt. Quality Time zu haben, bevor wir sterben, das ist unser Wunsch. Und das zu verpassen, das ist unsere Angst. Martin Luther und wir sind beide getrieben von der Angst, etwas zu verpassen, das wir aber auf keinen Fall verpassen wollen. Und deswegen versuchen wir krampfhaft, es richtig zu machen. Martin Luther hat so krampfhaft versucht, es richtig zu machen, dass er vor lauter Verkrampfung es gerade falsch gemacht hat. Und ich habe den Eindruck, dass wir auch so krampfhaft versuchen, alles zu machen, damit wir ja nichts verpassen, was uns wichtig ist, dass wir vor lauter Krampfhaftigkeit auch das Wichtigste verpassen. Wir machen es gerade falsch, weil wir nicht loslassen können, weil wir alles selbst machen wollen und gerade so gar nichts schaffen. Die Frage heute heißt, wie kann ich die Zeit für mich gewinnen? Und ich gebe die Antwort darauf heute zum Reformationsfest auf der Grundlage von 2 Versen aus der Bergpredigt. Das offizielle Evangelium für heute sind ja die Seligpreisungen. Wir haben sie schon als Schriftlesung gehört. Und ich fange auch mit den Seligpreisungen an und füge dann noch einen weiteren Vers aus der Bergpredigt dazu. Und so besteht die Antwort auf unsere Zeitknappheit in den folgenden beiden Punkten. Erstens, dein Leben braucht nicht perfekt zu sein. Dazu laden die Seligpreisungen ein. Und zweitens, mit Gott kommst du nicht zu kurz. Und so ein Vertrauen, das wird der zweite Punkt sein, können wir aus dem Vater Unser lernen. Erstens, selig sind. 9-mal setzt Jesus so an, wir haben es gehört. 9-mal sagt er, selig sind. 9-mal behauptet er, dass gerade die Menschen selig sind, die nach menschlichen Maßstäben gerade nicht so gut dran sind. Und selig heißt glücklich oder beneidenswert. Die sind zu beneiden, die richtig gut dran. Man könnte auch übersetzen, am besten haben es die, die, naja, beispielsweise die, die Leid tragen, eine der Seligpreisungen. Dabei setzen wir doch alles daran, Leid zu vermeiden, oder? Ich meine, wer leidet schon gerne? Beneidenswert finde ich das nicht gerade. Aber was sagt Jesus damit? Jesus sagt, überprüft doch mal eure Maßstäbe. Gibt es wirklich nur ein gutes Leben? Muss dein Leben wirklich so sein wie das von den Reichen und Schönen, die scheinbar alles perfekt auf die Reihe kriegen? Brauchst du wirklich so eine große Villa? Brauchst du wirklich eine Yacht und kannst du ohne sie nicht glücklich sein? Brauchst du wirklich ein Leben ganz ohne Leiden und bist nur dann glücklich? Oder können nicht gerade auch die schweren Zeiten ein Anlass dazu sein, sich neu zu besinnen, zu wachsen, zu reifen, sich neu auszurichten? Das ist die Frage, was brauchst du wirklich für ein erfülltes Leben? Wäre es nicht vielleicht eine Idee, es zu wagen, anders zu sein? Nicht dem hinterherzulaufen, dem alle hinterherrennen? Ich bin überzeugt davon, dass die Seligpreisungen in erster Linie diese Aussage haben. Du darfst anders sein. Du brauchst nicht bei allem mitzumachen, was diese Welt so macht. Für dich als Christin, als Christ, für dich gelten andere Maßstäbe, nämlich Gottes Maßstäbe. Gott sagt dir, wer wirklich zu beneiden ist, wer wirklich gut dran ist. Letztlich ist es nur Gott, der dich wirklich glücklich macht, der deinem Leben echten Sinn gibt, auch wenn es anders aussieht, als man sich's in Boulevardzeitschriften so vorstellt oder wünscht. Viele Menschen haben öfters das Gefühl, gelebt zu werden. Vielleicht kennen Sie das auch. Nicht ich lebe, so wie ich es tief in mir drin möchte, sondern ich werde gelebt. Das heißt, andere bestimmen über mein Leben und ich funktioniere nur. Vielleicht kennen Sie das Gefühl. Und ich denke, es besteht darin, dass ich meine, mitmachen zu müssen bei dem, was man halt so tut, dass ich mich nach den Maßstäben der Welt richte und nicht nach Gottes Maßstäben. Ich bin überzeugt davon, wenn ich mich nach Gottes Maßstäben ausrichte, dann lebe ich so, wie es mir gut tut. Dann lebe ich mein eigenes Leben, so wie Gott es für mich bestimmt hat. Also, wenn jetzt nicht mehr die Maßstäbe der Welt gelten, sondern Gottes Maßstäbe, dann darf ich anders sein. Dann darf ich selbst entscheiden, was ich brauche und was mich glücklich macht und wonach ich mich ausrichte und umgekehrt auch, was ich alles nicht brauche. Ein Beispiel, ganz persönlich. Was ein guter Pfarrer alles tun muss, das bekomme ich recht oft zu hören. Sie müssten mal, Sie sollten aber auch noch. Es ist schon mal vorgekommen, dass mich jemand besucht hat, um mir zu sagen, was die Dorfgemeinschaft von mir erwartet. Andere rufen beim Pfarramt an, um endlich mal loszuwerden, was wir für eine schlechte Kirchengemeinde sind und dass das hauptsächlich an mir liegt. Und wissen Sie was? Diese Menschen haben alle recht. Alles, was sie sagen, müsste und sollte ich auch noch tun. Es wäre wirklich besser, es so zu machen, wie sie sagen. Nur, ich schaffe es nicht. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber es allen recht zu machen, das geht einfach nicht. Wenn ich trotzdem versuchen würde, mich nach allen zu richten, dann wäre ich ein getriebener Mensch, würde mich aus jeder Richtung von jedem Ruf treiben lassen. Und dann hätte ich garantiert das Gefühl, ich werde gelebt, weil ich ja wirklich nur noch mache, was die anderen sich wünschen. Ich könnte meinen Dienst nur noch wie eine Maschine ausführen. Wie gut, dass ich ganz offiziell im Lehrvikariat gelernt habe, das Wichtigste, was ein wirklich guter Pfarrer beherzigen muss, ist der Grundsatz, er darf nicht danach schielen, unbedingt ein guter Pfarrer sein zu wollen. Er muss er selbst sein wollen, egal was man auch alles noch ganz anders machen könnte. Konkret heißt das, natürlich nehme ich alle Rückmeldungen ernst, aber mit dem Kirchengemeinderat, natürlich auch mit der Gemeindediakonin, mit dem Dekan, da bespreche ich, wo die Prioritäten liegen. Was tut wer? Was lassen wir im Moment sein? Und übrigens nicht mal, dass ich darin perfekt wäre. Immer wieder ertappe ich mich dabei, doch ein guter Pfarrer sein zu wollen und es möglichst vielen Menschen recht machen zu wollen. Aber vielleicht haben Sie verstanden, worum es geht. Und vielleicht kann das auch ein Ansatzpunkt für Sie sein. Vielleicht ist das was, was Sie auch auf Ihr Leben übertragen können, auch wenn da es konkret ganz anders aussieht. Vielleicht könnten auch Sie versuchen, weniger darauf zu achten, was andere von Ihnen wollen. Und mehr das tun, was Ihnen selbst wichtig ist, weil Sie den Eindruck haben, dass Gott es von Ihnen will. Mehr das tun, worin Sie gut sind und wofür Ihr Herz brennt. Und anderes vielleicht auch mal zu lassen? Kann das ein Gedanke sein? Sie gewinnen dann Ihre Lebenszeit für sich, wenn Sie kein getriebener Mensch mehr sind, sondern ein Berufener. Wenn Sie sich nach der Berufung Gottes für Ihr Leben richten und sich nicht treiben lassen von allen möglichen Meinungen, die ständig aus allen Seiten auf Sie einströmen. Und übrigens auch das kann man aus der Bergpredigt lernen. Jesus hat ja darin mehrmals gesagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Und was tut Jesus hier? Er kümmert sich nicht um das, was andere sagen und einfordern. Er hat es gehört, wir alle haben es gehört, dass gesagt ist. Aber Jesus, er kümmert sich um das, was von Gott her sein wahrer Auftrag ist. Aber kommen wir zum zweiten Punkt. Im Vaterunser lehrt Jesus uns zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. So wie ich die Seligpreisung reduziert habe, reduziere ich jetzt auch mal das Vaterunser auf diesen einen Satz, unser tägliches Brot gib uns heute. Und Jesus formuliert hier täglich. Und das griechische Wort hierfür bedeutet für den kommenden Tag. Nicht weniger, sondern Gott bitte gib uns so viel, wie wir brauchen zum Sattwerden, aber auch nicht mehr. Denn jeden Tag möge Gott uns schenken, was wir für einen Tag brauchen. Jeden Tag neu, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Anders formuliert, lasst uns darauf vertrauen, dass wir mit Gott nicht zu kurz kommen. Wir haben jetzt noch nicht alles, was wir die ganze Woche, das ganze Jahr, das ganze Leben brauchen, sondern Tag für Tag bekommen wir das, was Gott uns für einen Tag gibt, was wir für diesen einen Tag brauchen. Erinnern wir uns, wir tun uns deswegen so schwer mit unserer Zeiteinteilung, weil wir Angst haben, Wichtiges zu verpassen. Das hatte ich vorhin gesagt. Wir befürchten, zu kurz zu kommen. Wenn wir jetzt aber darauf vertrauen, dass Gott uns Tag für Tag das gibt, was wir nötig haben, nicht nur Brot, sondern auch Erlebnisse. Also das ist ja die nächste Beobachtung. Jesus bittet um Brot, aber damit ist nicht nur Brot und auch nicht nur Nahrung gemeint, sondern alles, was wir wirklich brauchen. Das Grundnahrungsmittel, aber nicht nur zum Essen, sondern alles, was wir wirklich fürs Leben brauchen. Und was wir nicht brauchen, darum bittet Jesus nicht. Eigentlich könnten wir das weglassen. Ja, weglassen. Das ist eben das Schwierigste. Sich etwas Neues vorzunehmen, sich von etwas begeistern zu lassen, das ist relativ leicht. Aber Gewohntes wegzulassen, Liebgewordenes sein zu lassen, das ist viel schwerer. Aber genau hier entscheidet sich, ob du vorankommst oder nicht. Wenn dein Leben übersichtlicher werden soll, wenn du mehr Zeit für das wirklich Wichtige haben willst, dann musst du anderes sein lassen. Und da ist sie wieder, unsere Angst vor dem Loslassen, vor dem Abgeben. Wir wollen es lieber selbst in der Hand haben, selbst tun, alles bestimmen. Aber genau das ist ja die Sackgasse, in der wir uns immer wieder verrennen. Die andere Möglichkeit heißt abgeben, Gott vertrauen. Er wird es schon recht machen. Er wird mich nicht zu kurz kommen lassen. Auch wenn ich nicht alles in der Hand habe, was in meinem Leben noch passiert, aber Tag für Tag gibt er mir das, was ich brauche. Achtung, es geht nicht ums Wegnehmen. Niemand will dir was wegnehmen. Niemand will dich von etwas fernhalten, das du gerne tust. Sondern es geht um eine Erlaubnis. Du brauchst nicht. Du musst nicht alles weitermachen, nur weil du es irgendwann mal angefangen hast. Du darfst lassen. Und dabei wirst du feststellen, auch wenn du manches weglässt, dein Leben bleibt immer noch erfüllt und wahrscheinlich wird es sogar noch erfüllter sein als vorher, weil nicht mehr selbst du es erfüllen musst durch das, was du leistest und tust, durch alle Aktionen, durch alles, wo du hingehst und Action hast, sondern Gott erfüllt es. Und das bedeutet Rechtfertigung. Wie kann ich die Zeit für mich gewinnen? Wie wird mein ganzes Leben zur Quality Time? In zwei Wörtern zusammengefasst lautet meine Antwort: Vertrauen lernen. Neu auf Gott vertrauen zu lernen, dass er mich nicht zu kurz kommen lässt. Er macht mein Leben zur Quality Time. Wo ich es selbst nicht schaffe, da schenkt er es mir. Was ich also brauche, das sind nicht noch mehr Tipps, noch mehr Tricks zum Zeitmanagement. Ja, die können auch mal hilfreich sein. Aber mehr Tricks bedeutet nicht mehr Zufriedenheit, sondern manchmal machen gerade die Tricks noch mehr Druck und bringen mehr Enttäuschung und mehr Unzufriedenheit, weil ich es nämlich meistens nicht schaffe, die Tricks auch wirklich umzusetzen. Was wir wirklich brauchen, ist eine Bewusstseinsveränderung. Und zwar, dass wir neu erkennen, von Gott her kommt das Leben, das sich wirklich lohnt. Er schenkt uns erfüllte Zeit, wahre Quality Time. Ihm gehört schließlich die Ewigkeit. Und unsere Zeit, wie auch immer wir nutzen, kommt ja aus seiner Ewigkeit. Unsere Frage nach unserer Zeit ist letztlich die Frage nach unserem Vertrauen auf Gott. Glaube ich ihm, dass er mir so viel Zeit schenkt, wie ich brauche? Glaube ich es ihm oder nicht? Vertraue ich oder nicht? Denke ich, er gibt es mir nicht und ich muss es selbst machen? Dann bin ich getrieben und rödle herum und schaffe es nicht, egal wie viele Tricks ich kriege. Oder vertraue ich darauf, dass Gott meinem Leben Sinn gibt und empfange es von ihm? Wenn ich vertraue, dann wird meine Zeit auf einmal erfüllt, von Gott selbst erfüllt. Höre ich auf Gott? Lasse ich mir von ihm die Zeit schenken, die ich brauche? Lasse ich mich von ihm berufen und ausrichten auf die wahren Prioritäten? Lasse ich Dinge sein, die nicht zu meiner Berufung gehören? Das waren die beiden Punkte dieser Predigt. Erstens, dein Leben braucht nicht perfekt zu sein, sondern wage es, anders zu leben, dich nach Gottes Maßstäben auszurichten. Das haben wir aus den Seligpreisungen gelernt. Und zweitens, vertraue darauf, dass du mit Gott nicht zu kurz kommst. Er gibt dir, was du brauchst. Bitten wir Gott, dass er uns unsere Angst nimmt, unsere Angst, zu kurz zu kommen, unsere Angst, möglichst viel selbst tun zu müssen. Bitten wir Gott, dass er uns nicht einfach mehr Zeit schenkt, damit wir selbst immer noch mehr tun können, sondern dass er uns die Zeit schenkt, Zeit aus seiner Ewigkeit. Amen.